Ja, danke Thomas. Ich genieße euch zu sehen. Es ist eine tolle Sache, sonntags zu kommen und seine Familie zu sehen. Habt ihr das Erdbeben vorhin wahrgenommen, als die Kinder alle runter sind? Eines der schlimmsten Geräusche, die ich kenne. Das ist unsere Zukunft. Das sind die, die da sind, wenn wir nicht mehr da sind. Das sind die, die das weiterführen, was wir heute tun. Ein Erdbeben. Das größer wird. Die Füße werden größer. Amen. Die Leidenschaft soll weiter zunehmen und weiter wachsen. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für uns. Nun, die Predigt heute heißt, die wichtigste Frage oder die wichtigsten Fragen deines Lebens. Und derselbe Titel gab es vor 2 Jahren schon mal, einige werden sich erinnern. Und das hier ist der zweite Teil, also ich werde jetzt nichts von dem kommen, was schon war, es ist eine ganz andere Thematik, weil es geht hier heute um die wichtigste Antwort. Fragen sind gut, aber Antworten sind wichtiger. Ich hatte das letzte Mal 4 Thesen aufgestellt, die ich kurz wiederhole. Erstens, wer nicht fragt, bleibt dumm. Zweitens, wer fragt, der führt. Drittens, wer die richtigen Antworten kennt, kommt weiter. Und viertens, wenn der allmächtige Gott Fragen stellt, dann tut er das nicht, um Informationen zu erhalten, sondern um etwas Wichtiges, um mir etwas Wichtiges beizubringen. Das waren die 4 Thesen von letztem Mal. Heute möchte ich eine 5. These hinzufügen. Ich bekomme oft nur die richtige Antwort, wenn ich die richtige Frage stelle. Jemand sagte mal, viele Pastoren und Pfarrer beantworten Fragen, die niemand gestellt hat. Und deswegen sind Kirchen immer leerer und leerer. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich bin nicht so oft in anderen Kirchen. Ich versuche nur, den Fehler selbst nicht zu machen. Weil wir müssen die Fragen beantworten, die da sind. Oder anders gesagt, wir müssen die richtigen Fragen stellen. Ich weiß, dass jeden von uns wirklich wichtige Fragen beschäftigen. Unterschiedliche, aber wichtige Fragen. Oft haben wir als Kind sehr viele Fragen, weil wir die Welt noch nicht verstehen, in die wir reinwachsen. So das Alter bis 10, 11, 12 ist in der Hinsicht für die Eltern oft ein herausforderndes Alter. Denn die Kinder fragen alles. Also gesunde, entwickelte Kinder. Ich meine, das wissen alle, wenn jemand da Vorschädigungen hat oder Missbrauch war, dann sind die Dinge anders. Aber normal, normales Kind fragt, überall auf der Welt. Es fragt dir ein Loch im Bauch. Und ja, so wie es auch nervt, so wichtig ist es doch, dass genau das passiert. Und dann irgendwann, jenseits der 20, dann verändert sich die Art der Fragen. Oft geht auch die Zahl der Fragen massiv zurück. Manchmal weiß ich mit 20 ja ohnehin alles besser als alle anderen. Also bei mir war das so. Ich war so der klassische junge Mann, dem niemand mehr irgendwas sagen musste, weil er ja alles wusste. Ich denke, das war wahrscheinlich noch anstrengender für meine Umgebung als die Kindheit, wo ich viel fragte. Okay, man sagt, es ist das Vorrecht der Jugend. Man denkt, man wüsste alles und weiß tatsächlich eigentlich fast nichts. Aber dann kommt ja irgendwann auch so die 30er und 40er Zeit, wo man erkennt, was die anderen alles wissen. Um wie wenig man selbst weiß. Wenn man selbst durch die Lebenssituation geht, wo die Eltern natürlich vorher auch durchgegangen sind, und versteht auf einmal, warum Papa immer so komisch war. Ich weiß, wie ich mich beobachtet habe, wie ich das erste Mal zu meiner Tochter sagte, mach das Licht aus, wenn du aus dem Zimmer rausgehst. Der Satz hat mich so genervt als Kind. Aber auf einmal verstand ich die Notwendigkeit des Ganzen, weil ich jetzt die Stromrechnung bezahlte. So, wir verändern uns, wir wachsen. Gott sei Dank, die Fragen verändern sich dann aber auch, wenn die Lebensmitte kommt, dann kommen Fragen, die oft sehr bedrohlich sind. Fragen, die sich niemand gerne stellt. Fragen, vor denen man gerne wegläuft, solange es irgend geht. Fragen nach Zerbruch, nach Leid und nach Tod. Wenn man die Zerbrechlichkeit des Lebens mehr und mehr erkennt, man weiß, wie kurzlebig alles ist, wie schnell jemand von diesseits ins Jenseits gegangen ist Ein Autounfall, an dem ich nicht mal schuld sein muss. Eine Rucksackbombe von irgendeinem Verrückten. Einer, der mit einem Messer irgendwo im Kaufhaus auf Leute einsticht. So schnell kann das Leben vorbei sein. Man landet in der Ewigkeit. Ungeplant. Und das sind Fragen. Im ersten Teil haben wir uns mit zwei Fragearten beschäftigt. Wir haben uns Verheißungsfragen angeschaut und wir haben uns Berufungsfragen angeschaut. Wer das möchte, ihr findet die Predigt online oder auch hier in unserem Mediendienst, könnt ihr die nachher sicherlich bestellen. Ich denke, es war 2015, wo das erste Teil kam. Wir haben uns die alles entscheidende Frage angeschaut, die Wer will? Frage von Jesus. Eine Frage, die Jesus uns gestellt hat oder eigentlich immer noch und immer wieder stellt. Ich möchte hier zu Markus 16 zitieren oder vorlesen. Jesus rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das war aus Markus 8. Jesus stellt hier die ultimative Frage. Er sagt, wer will mir nachfolgen? Das ist eine gute Frage für jeden Führer, jeden Leiter. Das sollte man manchmal fragen, wer will eigentlich mit mir den Weg gehen, den ich gehe? Mit meiner Zellgruppe, mit meinem Projekt, was ich vielleicht gerade mache. Auf der Arbeit, auch da bietet sich die Frage manchmal an, wer will eigentlich mitgehen? Macht ihr das wirklich, weil ihr wollt oder weil ihr müsst oder weil ihr denkt, ihr sollt? Oder? Das ist die wichtigste Frage aller Zeiten. Und wir sollten sie richtig beantworten. Jesus fragt, wer will mit mir gehen? Wer will mir folgen? Er stellt diese Frage seinen Jüngern und der ganzen anwesenden Volksmenge damals. Und er machte den Preis klar. Er sagte nicht, hey, dann wird alles gut. Es wird alles gut, aber erstmal sagt er, da gehört noch was anderes zu. Jeder soll sein eigenes Kreuz tragen, sagt er, und ihm nachfolgen. Wir wissen, dass es nicht Krankheit und Leid dieser Art meint, wie manche Christen verstehen, dass Gott sie ja da hineinführt. Es meint manchmal den Tod, in manchen Ländern zumindest und zu manchen Zeiten. Bei uns ist es eher unwahrscheinlich, dass jemand von uns sein Leben gibt für seinen Glauben. Man weiß nicht, was kommt, aber die letzten Jahrzehnte war es nicht so. Aber dafür einzustehen und zu sagen, ich glaube an Christus, das bringt manchmal auch ein Kreuz mit sich. Vielleicht auf der Arbeit, vielleicht unter den Kollegen, vielleicht sogar einen Job, den man verliert, weil man ja fanatisch ist oder radikal ist. Zu sehr auf Religion, zu fromm. Jesus macht aber auch den Gewinn deutlich, den jeder Nachfolger von ihm erwarten darf. Jeder sagt, der sein eigenes Leben niederlegt und es Gott und seiner Führung anvertraut, wird ewiges, echtes Leben erhalten. Wer noch nicht da war, wer das selbst am eigenen Leib noch nicht erlebt hat, für den muss das theoretisch klingen, abstrakt, unrealistisch, ja überflüssig. Was heißt das ewiges Leben? Wer es erlebt hat, wird nicht länger einen Spott darüber in seinem Herzen oder auf seinen Lippen haben können, weil er weiß, dass es alles bedeutet. Das meinte ich eben, wenn ich sage, in der Lebensmitte stellen wir andere Fragen. Und wir brauchen Antworten. Und die allerwenigsten finden sie, weil sie an der falschen Stelle fragen oder suchen. Die Antwort ist lebenswichtig, ewig lebenswichtig. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist zuallererst eine Haltungsantwort, nicht eine Handlungsantwort. Meine Handlungen entspringen meiner Haltung. Vielleicht erinnern sich einige an das Gedankenproduktionsprozessmodell, was ich hier mal vorgestellt habe. Unsere Haltung entspringt aus Gedanken, Gefühlen und anderen Dingen und bewirkt dann die Dinge, die ich tue, sage, entscheide. Aber die Haltung ist das, was die Antwort am ehesten widerspiegelt. Wir haben heute, einer sagt ein Wort, ein prophetisches Wort, einen Eindruck über die Liebe. Und das ist tatsächlich für Gott das Wesentlichste aller Elemente. Deswegen reden wir immer und immer wieder darüber. Weil nichts verlierst du schneller, nichts vergisst du schneller, als deinen Nächsten mit Augen der Liebe zu betrachten, mit Worten der Liebe zu bedenken, mit einer Haltung der Liebe zu begegnen. Nichts verlierst du schneller. Denk an deine eigene Familie. Du musst gar nicht an Gemeinde denken. Denk an die eigene Familie. Denk an die eigene Ehe. Und du weißt, wie schnell rutscht man wieder raus in Egoismus, in Selbstzentriertheit, in Ärger, in Wut. Behandle den anderen nach seinen Maßstäben, die ja doch niemand erfüllen kann, weil er ist ja nicht ich. Wie kannst du meine Maßstäbe erfüllen? Du bist nicht ich. Meine Maßstäbe sind meine Maßstäbe, die muss ich erfüllen, nicht du. Ich lasse dir deine Maßstäbe für dein Leben. Warum? Weil die Bibel sagt, du bist einem Knecht selbst verantwortlich, nicht mir. Auch nicht, weil ich Pastor bin oder weil ich dein Chef wäre oder sonst was. Du bist ihm gegenüber verantwortlich. Das ist eine Sache zwischen dir und ihm, nicht zwischen mir und dir. Aber meine Maßstäbe, die ich empfinde als von Gott, die habe ich sehr wohl einzuhalten. Richtig? Stell dir vor, andere messen dich nach deinen Maßstäben. Dann kommst du manchmal gut und manchmal vielleicht auch gar nicht so gut weg. Wenn es dir so geht wie mir. Dann merkst du manchmal, wir sind tatsächlich alle irgendwie auf dem Weg. Und keiner ist tatsächlich angekommen. Und dann sagen, hey, bei mir läuft alles richtig. Ups. Ich möchte euch heute ermutigen, über drei wesentliche Entscheidungen nachzudenken, die ich jetzt kurz auch darlegen möchte, die in mir die Haltung entwickeln können, dem Herrn eine klare und gültige Antwort auf diese wichtige Frage zu geben, wer will mir folgen. Drei kurze Elemente. Es gibt sicher mehr dazu zu sagen, aber das sind drei, die mir gerade wichtig sind und die uns vielleicht gerade jetzt auch helfen. Das erste ist Glauben oder Vertrauen. Das zweite Dankbarkeit. Und das dritte, Demut. Ich höre keinen Applaus, ich höre keine Begeisterung, ich höre kein Jauchzen und Jubeln und sehe jemand aufstehen und die Hände heben und sagen, ja! Das heißt, ich bin genau am richtigen Platz. Erstens über die eine Sache reden, über Glauben, Vertrauen. Ich werde jetzt keine Glaubenspredigt halten, die hatten wir schon und die könnt ihr auch nachhören und nachlesen. Darum nur ein paar Kernelemente. Markus 10, 15 sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der kommt nicht hinein. Die, die eben Erdbeben gespielt haben und hier rausgelaufen sind, sind die, nach denen wir uns in einigen Dingen orientieren müssen. Je kleiner, desto leichter, das Vorbild zu erkennen, wenn es um Glauben geht. Wenn du ein gesundes, sozialisiert gesundes Kind hast, davon gehe ich jetzt aus, das dir Fragen stellt, dich in Löcher und alles tut, warum stellt es dir denn Fragen? Weil es glaubt, dass du die Antwort kennst. Deswegen ist es manchmal ganz schön gefährlich. Ich habe manchmal so den Fehler gemacht, das hält mir meine Große ab und zu vor, gell, Grace? Ich bin manchmal zu lustig und mache manchmal einen Witz. Und wo Grace noch kleiner war, hat sie das nicht immer durchschaut. Und die hat das geglaubt, was ich ihr gesagt habe, und hat das dann woanders erzählt, hat sich blamiert. Sagt, mein Papa hat aber gesagt, ouch. Da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, auf seine Worte aufzupassen, wenn ein Kind dich was fragt. Und nicht einen Joke draus zu machen und denkst, das versteht's schon. So, ein Kind vertraut. Es vertraut. Das ist ein blindes Vertrauen. Wird ja in unserer Gesellschaft eher als Negativbeispiel genannt. Ich behaupte aber, es ist ein gutes Beispiel, wenn es um Gott geht. Blind Vertrauen. Weil wir wissen alle, unser Geist, unsere Seele, das sind nicht die Elemente. Unser Geist, meine ich den Verstand, um Dinge zu glauben. Es ist unser innerer Geist. Unser geistlicher Mensch, der sehr wohl glauben kann, aber nicht unser Verstand, der ja Teil unserer Seele ist. Wir müssen das auseinanderhalten, Geist und Seele in dem Fall. Dann heißt es im Lukas 18, Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Den Glauben, den biblischen Glauben, den Glauben, an dem alles in seinem Reich befestigt ist, was wichtig und richtig ist? Wird er den Glauben finden? Ein Thema, über das man nicht lang und nicht oft genug reden kann, vor allem nicht oft genug studieren kann, ist der biblische Glauben. Jesus macht hier klar, dass Gott seinen Auserwählten schnell Recht verschaffen wird. Wenn diese ihn beständig bitten, wenn die im Glauben dranbleiben. Um zu bitten, muss ich das Wort Gottes kennen. Ich muss es studieren, ich muss es lesen, ich muss es proklamieren. Das sind Standardelemente des Christentums, weil hierdurch Glauben aufgebaut wird. Und wenn ich das getan habe, nicht vorher, wenn ich das getan habe, zum Beispiel über den Bereich Heilung, wenn es das ist, was ich brauche, wenn ich mir Zeit genommen habe, mal einen Tag gefastet habe, mal 1, 2, 3 Wochen, da wirklich die Bibel aufgeschlagen habe, in dem Zusammenhang gestudiert habe, was sagt Gott wirklich über Heilung? Und das anfange auszusprechen, wird etwas in mir passieren, was viel größer ist als alles, was jeder Arzt tun könnte. Es wird Glauben aufgebaut. Und dann mag der Moment kommen, wo du wirklich sagst, Jesus, jetzt nehme ich's. Oder du stehst, du kommst nach vorne, lässt dir von jemandem die Hände auflegen. Du kommst vorbereitet an, du kommst nicht mal gucken, was passiert, sondern du kommst und sagst, heute Morgen ist mein Morgen. Jetzt mache ich das, was Jakobus geschrieben hat. Ich lasse mir Hände auflegen von den Ältesten, von einem Leiter hier und ich empfange jetzt. Und ich sage, wenn du so kommst, wird das Ergebnis ein anderes sein, als wenn du nur darauf vertraust, dass deine Heilungssalbung gerade hier ist. Die ist manchmal hier, das stimmt. Manchmal passieren Dinge trotzdem. Gut so. Aber der Heilung aus Glauben ist das, wo ich selbst einen großen Einfluss drauf habe. Gott definiert Glauben in direktem Zusammenhang mit Beständigkeit. Also der hieraus hervorgehenden Handlung, Gebet. Nicht nur ab und zu, nicht nur einmalig, sondern dranbleiben in meinem Geistesleben. Und ich kann an meinem Gebetsleben meinen Glaubenslevel sehen. Richtig? Und an meinem Glaubenslevel hängt zum größten Teil mein Lebenserfolg dran ab. Das ist ja das Verrückte. Du hast Leute sitzen im Gottesdienst, die einen, die machen genau das, was ich gerade beschrieben habe, Jahre und Jahrzehnte lang. Und die kommen aus Schwierigkeiten raus. Nicht nur das, sondern die kommen auf neue Höhen rein. Und andere sitzen daneben, hören dieselben Predigten, lassen das aber eher so ein bisschen lockerer angehen und kommen in dieselbe Schwierigkeit und kommen anders dadurch. Dann kommen dann Sätze wie, bei mir funktioniert es nicht. Ja, der Glauben ist vielleicht doch nicht ganz so ernst zu nehmen. Dabei funktioniere ich nicht. In den simplen Dingen. Ich lasse mich ablenken von all den anderen Dingen. Wenn ich nur halb so viel Zeit mit Gott verbringen würde wie mit dem Fernseher und dem Internet, glaubt mir, wir wären Riesen im Geiste. Wir würden Dinge bewegen, wo wir jetzt nicht mehr uns vorstellen können, dass das überhaupt hier geht. Ich spreche mit mir selbst. Auch ich habe hier noch Wege zu gehen. Ich will da doch ganz woanders hin. Aber ich arbeite dran. Tu das auch. Lass uns zusammen dran arbeiten. Lass uns nicht mit dem Status quo von heute zufrieden sein. Das ist ein Angeld, ein Vorschuss auf das, was Gott für uns hat. Da ist mehr. Viel mehr. Danke. Mein zweiter Punkt, Dankbarkeit. Es gibt Fragen, ich rede jetzt mal von der Lebensmitte, aber alle Lebensalter haben Fragen. Aber einige vielleicht in dieser Weise. Fragen wie, wie alt werde ich wohl werden? Wie viele Jahre habe ich wohl noch? Und glaubt mir, diese Fragen stellen sich nicht nur Leute über 80. Ich habe mir die Frage aufgestellt, einige von euch sicher auch. Wie wird das ausgehen? Wie wird das Ende sein von meinem Leben? Man sieht andere Leben enden und fragt sich, ich bin immer noch da. Wie lange noch? Wie werde ich sterben? Wird das ein angenehmer Tod, den wir uns alle wünschen? Oder sieht man gerade jemanden, der einen elendigen Abgang hat von diesem Leben hier, über Monate oder Jahre, und denkt bloß nicht so, Herr. Werde ich noch einen Krieg erleben in Europa? Wird Kim Jong-un irgendeinen Blödsinn machen oder Donald Trump? Wird da was ausgelöst, was auch unseren Kontinent mit beeinflusst? Legitime Fragen. Oder andere Fragen, leichtere und doch auch manchmal schmerzhafte. Warum hat sie, was ich nicht habe? Warum habe ich nicht, was er hat? An Gehalt, an Haus, an was auch immer. Warum verdiene ich nicht so viel wie er? Oder ist Jesus wirklich immer bei mir? Wird er mich wirklich beschützen, wenn es hart auf hart kommt? Wird meine Rente reichen? Werde ich das Haus wirklich abbezahlen können? Werde ich meinen Job halten, damit ich das kann? Werden meine Kinder im Leben klarkommen und erfolgreich sein? Werde ich in diesem Leben bestehen? Warum musste dieser geliebte Mensch schon so früh sterben? Habt ihr schon so Fragen gehabt? Manche liegen wach nachts. Dann kommt diese Art von Fragen. Und alles steht auf dem Prüfstand. Du weißt nicht wirklich mehr, wer du bist. Ich hatte neulich so eine Nacht. Und da bin ich mit solchen Fragen ins Bett gegangen. Nicht mit allen, aber waren welche dabei. Und ich war unruhig. Dachte schon vor dem Zu-Bett-Gehen darüber nach. Und dann legte ich mich hin und meiner Gewohnheit nach sage ich Gott immer Danke für alles, was mir einfällt, damit ich eine gute Haltung habe beim Einschlafen, gute Träume kommen. So leise in mich hinein sage ich Danke für dies, Danke für jenes. Und auf einmal kam die Antwort von Gott. Völlig unerwartet. Und das fühlte sich nicht an, als ob das jetzt einen Zusammenhang von dem Danken, was ich ja jeden Abend mache, sondern es war einfach ein ganz klarer Impuls. Gott sagte, die Antwort ist immer Dankbarkeit. Auf alle die Fragen. Auf alle diese Fragen. Fragst dich, warum jemand zu früh gestorben ist? Und stattdessen dankst du für jeden Tag, den er leben durfte. Du dankst für jeden Tag, den du leben durftest. Du hast eine furchtbare Diagnose bekommen, du dankst Gott für das, was du erleben durftest in diesem Leben. Anstatt warum Fragen zu stellen, die doch niemandem was bringen. Du dankst Gott. Deine Kinder machen gerade eine üble Zeit durch, du weißt nicht, wo es ausgeht. Du dankst Gott für jedes Jahr, jeden Tag, wo sie unter deinem Einfluss waren, wo du hineinsehen konntest und du dankst Gott, dass all das Zeug irgendwann aufgeht. All die guten Dinge. Du denkst an deinen eigenen Tod und du dankst für dein Leben. Ich habe das meiner Frau schon so oft gesagt. Ich dachte, Iris, wenn ich sterben sollte, im nächsten Jahr. Trauer nicht um mich. Ich hab in den Jahren, die ich gelebt habe, mehr Schönes erlebt, als viele Menschen in vielen Leben zusammen. Ich bin dankbar. Mir kann nichts mehr passieren. Ich habe schon den Jackpot. Ich habe alles erlebt, was man an Schönem erleben kann. Das empfinde ich so. Das ist ein dankbares Herz, empfindet so. Ich sage, Gott, wenn du mich holst, alles ist gut. Obwohl er mir ja gesagt hat, ich fange jetzt erst die zweite Lebenshälfte an. Im November. Ich nehme ihn auch beim Wort, ich bin auch dafür dankbar. Wenn ich früher genommen habe, ich bin dankbar. Weißt du, ich habe nichts zu verlieren. Ich weiß doch, wo ich hingehe. Ich weiß doch, wer mein Herr ist. Ich kenne ihn doch. Ich bin doch erlöst. Ich bin doch gerettet. Der Tod hat doch keine Furcht mehr in mir auszulösen. Warum denn? Wozu denn? Was hat er denn? Er ist ein Sklave meines Herrn. Wenn er mich holt eines Tages, hey, das wird der Tag sein, wo mein Freund ist, verstehst du? Ich glaube, es ist noch weit weg. Ich glaube, Gott hat ein langes, gutes Leben für uns. Wenn wir uns an so ein paar Grundsätzlichkeiten halten, die sein Wort uns gibt, glaube ich, können wir unser Leben maßgeblich verlängern. Und ich meine jetzt nicht nur gute Ernährung und Bewegung, das sind alles gute Dinge, die helfen dazu, aber auf der Gesundheitswoche spreche ich über eine Studie, die was anderes noch hervorhebt, was wesentlich, wesentlich wichtiger ist als die Gene, als Ernährung, als Bewegung, als Schlaf. Nämlich eine lebendige Gottesbeziehung. Das hat eine deutsche Studie 1:1 festgelegt und über 30.000 Beteiligten. Das ist, worum es geht. Eine lebendige Gottesbeziehung. Ich meine lebendige Gottesbeziehung, nicht Religion. Religion verkürzt das Leben, hat er herausgefunden. Sowohl die normale Religion, wie auch die neurotische, also krankhafte, übertriebene, überzogene Religion, verkürzt das Leben. Genauso wie Atheismus es verkürzt. Aber die eine lebendige Gottesbeziehung haben, leben im Schnitt wesentlich länger und gesünder. Preis sei Gott. Ich bin begeistert. Immer wieder von Neuem. Jesus selbst war in einer Situation, wo solche Fragen verständlich gewesen wären. als einer seiner besten Freunde viel zu jung starb. Lazarus. Lazarus, Maria, Martha, das waren so seine besten Freunde, die wohnten nur einen Steinwurf von Jerusalem weg, so 2 Kilometer. Da wohnte er oft mit seinen Jüngern, die dienten ihm, die folgten ihm nach, das waren ganz treue Leute. Und dann starb sein Freund Lazarus. Ich hätte verstanden, wenn Jesus dann sagt, boah, ich bin jetzt gerade in der Krise, weißt du, so richtig traurig. Erst enthaupten sie den anderen Freund von mir, den Johannes, und jetzt bringen sie den Lazarus um. Alles innerhalb von 2, 3 Jahren. Oh, nicht lustig. Aber stattdessen sagt er folgende Worte, als er dann vom Grab steht. Er sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und die nächsten Worte gingen in die Geschichte ein. Lazarus, komm raus! Lazarus war am 4. Tag tot. Seine Schwester sagte, als Jesus sagte, mach den Stein weg, ey, der stinkt schon. Kannst nicht machen. Weißt du, hier ist heißes Klima, das ist keine gute Idee. Weg den Stein weg! Komm on, Lazarus! Jetzt ist deine Zeit. Und er kam. Tragischerweise wurde das hinterher zu seinem Verhängnis, weil das beschleunigte die Verfolgung und Kreuzigung Jesu massiv. Alle wollten jetzt, alle religiösen Leiter wollten jetzt Lazarus und Jesus töten. Könnt ihr euch vorstellen, dass Lazarus noch Angst hatte vom Tod? Ich war schon da. Was wollt ihr eigentlich? Es ist eine coole Sache, da zu sein mit Jesus. Das ist eine gute Sache. Okay. Das sind andere Worte. Das ist eines der größten Wunder, das Jesus je getan hat. Weil der Tod, stimmt ihr mir ein, ist ein mächtiges Problem für den Lebenden. Mächtiger als kein Geld zu haben, mächtiger als krank zu sein, mächtiger als einen Job zu verdienen, mächtiger als eine Ehekrise. Ist mächtiger. Wenn Jesus uns angesichts des ärgsten aller Probleme zeigt, dass die Lösung auch hier, Vater, ich danke dir, ist, wie viel mehr sollten wir Gott dann inmitten von weniger ernsthaften Problemen danken? Wenn Danksagung die Toten auferwecken kann, dann lasst uns trotz aller negativen Umstände Dank sagen. Und wir werden Sieg erleben. Bedauerlicherweise neigen wir dazu, das Gegenteil zu tun. Zu murren und zu klagen. Doch Murren und Klagen vergrößern das Problem nur noch. Danksagung hingegen ist die Sprache des Glaubens. Wobei wir beim ersten Punkt wieder wären. Der Glaube sagt Danke, bevor er hat, was er im Geiste schon sieht. Und es ist die Sprache des Glaubens, die Gott wohlgefällig ist. Damit sage ich nicht, dass wir uns für die Probleme, die wir haben, bedanken sollen. Das ist nicht, was gemeint ist. Ich danke nicht für die Probleme, ich danke in den Problemen. Großer Unterschied. Manche Christen verstehen das falsch und fangen an, Gott für die Probleme zu danken. Danke, dass ich Krebs habe. Danke, dass mein Mann mich verlässt. Danke, dass ich arbeitslos bin. Das ist nicht, was diese Bibelstelle meint, die hier oft zitiert wird. Nein, du dankst in dem Problem. Du verleugnest es nicht. Du weißt, ja, ich bin jetzt in diesem Problem. Ich habe diese Dinge, die wurden über mich ausgesprochen oder die habe ich erlebt. Aber das ist nicht das Ende. Nein, wir danken Gott dafür, dass er unsere Antwort ist und dass er uns bereits jeglichen Sieg geschenkt hat. Können wir im Epheserbrief nachlesen. Je mehr du Gott dankst, desto mehr erfreust du ihn. Das Wenige, was du hast, wird vermehrt werden. Und was immer in deinem Leben tot ist, wird wieder lebendig. Warum sonst, sagte Paulus im 1. Thessalonicher Brief, seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder im Philipperbrief, sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Übrigens, während Jesus und seine Jünger im vorigen Kapitel aus dieser Gegend fliehen mussten, weil man sie steinigen wollte, gingen sie nur wenige Tage später unter Lebensgefahr genau dorthin zurück zum Haus in Bethanien von ihren Freunden. Nur statt dass Steine gegen sie erhoben wurden, wälzte man in seinem Namen einen großen Stein zur Seite. Statt dem Tod zu bringen, musste der große Stein das Leben herauslassen. Ich mag das Bild. Manche Steine, die gegen uns geschmissen werden, sind nur Bausteine für was richtig Gutes, wenn wir sie richtig anwenden. Das, was andere zum Bösen uns tun wollen, kann uns zum Guten werden. Das heißt es im Römerbrief, alle Dinge werden denen, die Gott lieben, das ist eine Voraussetzung, und die definiert sich auch an anderer Stelle sehr klar, die Gott lieben, zum Besten mit dienen. All die Steine, die man auf mich wirft, werden zu Bausteinen für gute Dinge in meinem Leben. Also Beständigkeit ist wichtig, nicht nur hier und da mal dankbar sein, sondern mach Dankbarkeit zu deinem Lebensstil, egal was dir passiert. Je schlimmer, desto mehr Danke sagen. Das ist ein guter Rat, glaub mir, es ist ein guter Rat. Verändert. Neben biblischem Glauben und Vertrauen auf Gott und sein Wort, die Bibel, ist Dankbarkeit eine sehr wichtige Antwort in unserem Leben. Sie fängt an, unsere Haltung so zuzubereiten, dass dann diese letzte Antwort, willst du mir folgen, eine glaubhafte und ganzheitliche sein kann. Aus Dankbarkeit nehmen wir die Rettung durch Jesus Christus an. Aus Dankbarkeit lieben wir Gott. Wir lieben Menschen, wir lieben uns selbst. Aus Dankbarkeit vergeben wir schnell und entschlossen. Aus Dankbarkeit erzählen wir anderen die Botschaft von Jesus, der sie retten will. Aus Dankbarkeit beten wir für Menschen. Da bewirken wir die Geistesgaben, wirken sie darin, wachsen darin. Aus Dankbarkeit blicken wir nicht zurück, sondern nach vorne. Denkt an diese 5 Worte, die Gott mir sagte. Die richtige Antwort ist Dankbarkeit. Die richtige Antwort ist Dankbarkeit. Was auch immer, welche Frage dich heute quält, wenn du hier rausgehst. Vielleicht sind sie gerade verstummt, aber wenn du heute Abend dann ganz alleine bist, in deinem Bett liegst, wach liegst, dann nimm die Antwort, die Jesus mir gegeben hat, auch für dich an. Die richtige Antwort ist Dankbarkeit. Fang an zu danken. Dank in deinem Herzen. Sprich es ruhig aus, wenn du deinen Nachbarn nicht störst, der neben dir liegt. Oder mach vorher noch mal eine Runde im Haus und dank Gott einfach mal für 7, 8, 9, 10 Sachen. Und mach das zur Gewohnheit. Dein Leben ist ein anderes. Du bist anders drauf. Du schläfst so ein. Und morgens, wenn du in deiner Gebetszeit bist, machst du es genauso. Du fängst an mit Danken. Du dankst Gott für all die guten Dinge in deinem Leben. Und dankst Gott für die Luft zum Atmen. Dafür, dass du überhaupt noch aufgewacht bist. Dafür, dass du eine Matratze hast, auf der du liegen dürftest. Dass du ein Haus hast aus Stein oder eine Wohnung, wo du Schutz hast, wo es dir gut geht. Dass du Klamotten hast anzuziehen. Wir gucken oft immer nur auf das, was gerade nicht ist. Was nicht so toll ist, wo es andere besser haben. Aber das verändert dich nicht. Dankbarkeit verändert. Dem Dankbaren gibt man immer mehr. Beobachte das mal. Leute, die ein dankbares Herz haben, die haben nie Mangel. Die haben Gunst überall. Leute lieben es, mit Leuten umgeben zu sein, die dankbar sind, anstatt welche, die immer nur fordern, fordern, fordern. Gib mir mehr, 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 mehr. Warum sollte Gott anders sein? Gott gibt, er liebt zu geben. Aber stell dir vor, du hast ein Kind, das immer nur bettelt. Das sich immer nur bitte, 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 wenn es zu dir kommt, will es irgendwas. Das ist nicht schön. Aber wenn ein Kind das, wir waren gestern in der Werkstatt, haben noch gegessen zusammen als Familie, Mittag gegessen oder, ja. Und dann kamen hinterher zwei meiner Kinder und sagten, du danke. Danke, Papa, dass du uns das Essen hier bezahlt hast. Andere haben gesagt, naja, ist doch selbstverständlich. Machen wir halt ab und zu mal als Familie auch mal irgendwas zu essen. Und die haben Danke gesagt. Das hat mir gefallen. Das ist eine coole Haltung. Das machen wir wieder mal, ja? Weißt du, das ist doch klar. So ist es. Ach, du kannst Dankbarkeit kultivieren und vermehren. Auf die Weise, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Und was noch wichtig ist, umgib dich mit dankbaren Leuten. Umgib dich nicht mit Kritisierern, mit Negativrednern, mit Dummschwätzern. Ja, weil das wird auf dich abfärben. Das kannst du nicht verhindern. Wenn du Leute hast, die immer alles kritisch angucken, immer nur das Negative sehen, das wird dich verändern. Du wirst anfangen auch, oh ja, ist ja überhaupt die andere Seite, muss man ja auch betrachten. Ich muss nicht immer die andere Seite betrachten. Wenn ich dankbar bin, betrachte ich einfach nur die Seite, die gut ist. Und die andere lasse ich stehen. Das heißt, ich kann sie ändern. Warum sollte ich eine Seite betrachten, die ich nicht ändern kann, die hässlich ist? Warum sollte ich jeden Tag 10-mal Nachrichten anhören? Die sind ja alle negativ, bis auf wenige Ausnahmen. Ich höre mir einmal die Tagesschau und ich weiß, das ist wichtig, das reicht. Ich brauche nicht noch Zeitung lesen und all diese Dinge zu tun, um mich dann noch mehr rein zu verdienen, weil was macht das mit mir? Es färbt ab. Ich bekomme Mutlosigkeit, zieht ein. Ich werde selbst auf einmal kritisch. Und das, was mit Glauben und Dankbarkeit zu tun hat, findet in mir weniger und weniger statt. Und mein Glaubenslevel sinkt, mein Liebeslevel sinkt und mein Erfolgslevel sinkt. Das ist, was die Leute hier nachher feststellen. Und dann kommt Neid dazu. Wisst ihr? Dann wird es richtig biestig. Dann kommst du in die Spirale rein und kommst du gar nicht mehr raus. Wenn du nicht hier so eine gute Predigt hörst, wie gerade jetzt. Weil es gibt einen Weg aus. Es gibt immer einen Weg raus. Aber der hat was mit Arbeit zu tun. Der geht nicht alleine.
Und das geht auch nicht, wenn ich es mal nur eine Woche mache. Das sind Lebensgrundhaltungen, die entscheidest du. Ich kann die für dich nicht entscheiden. Kann ich nicht, will ich auch gar nicht. Ihr wisst ja, was von hier vorne kommt, sind immer Angebote. Und jeder muss von den Angeboten das nehmen, was er will. Weil dann wird er das haben, was danach entsteht. Okay? Keiner kann jemand anders verändern. Habe ich das schon mal gesagt? Habe ich schon mal gesagt, gell? Niemand, ich kann meine Frau nicht verändern, so sehr ich es möchte. Das funktioniert nicht. Ich kann keins meiner Kinder verändern. Das funktioniert nicht. Ich kann sie motivieren mit einer Karotte, mal gucken. Und wenn die Karotte weg ist, sind sie wieder wie vorher, oder? Weißt du? Ich kann nur Impulse geben und Vorschläge machen. Das ist alles, was ich tun kann. Alles andere ist Illusion. Wer glaubt, er könnte jemanden verändern, vergiss es. Hör doch auf damit. Hör heute auf damit. Hör auf damit, deinen Ehepartner verändern zu wollen. Und du wirst ein wirklich cooles Eheleben haben. Weil das macht so viel kaputt. Wenn ich immer das Gefühl habe, sie will aber, dass ich so bin oder diese Art von Filmen mag, diese Art von Musik mag oder so mit so Auto fahre. Ihr, das gefällt nicht, wie ich auf der Autobahn Auto fahre. Was macht sie? Was macht sie? Sie setzt sich in die zweite Reihe und hält sich die Augen zu, wenn ich mal über die 200 komme. Weil ich sie liebe, fahre ich so gut wie nie Autobahn, wenn sie dabei ist. Sie fährt. Ist doch in Ordnung. Sie kann mich ja nicht ändern, weil mir macht es manchmal Spaß, ein bisschen schneller zu fahren. Ich bin kein Heizer eigentlich. Aber manchmal macht es einfach mal Spaß. Und sie fährt eher gemächlich. Sie fährt ihre 100, 120. Und inzwischen meckern wir auch fast nicht mehr. Wir kalkulieren einfach immer ein, zwei Stunden mehr für die Fahrt ein, wenn wir als Familie irgendwo hinfahren. Und das ist in Ordnung. Sie ist so. Sie ist so. Und wir lassen sie so. Sie darf so sein. Wir lieben sie so. Und sie versucht, mich so zu lieben. Okay, also umgib dich nicht mit negativen Leuten, umgib dich mit Leuten, die auch so sind, wie du gerne wärst. Okay, das ist ohnehin das Geheimnis von Mentorenschaft. Mentorenschaft heißt nicht, der Mentor, der bringt dir jetzt alles bei. Der Mentor, das Wichtigste bei dem Mentor ist, es ist jemand, auf den du schaust. Und der dir ein Modell gibt für Bereiche, wo du gerne hin willst. Das ist ein Mentor. Deswegen kann ein stiller Mentor ein Autor sein von einem Buch, den du nie triffst, oder ein Redner auf einer Großkonferenz, mit dem du nie ein Wort wechselst. Oder dein Zellleiter. Das können Mentoren sein, einfach Leute, die da sind, wo du hin willst. Vielleicht nicht in allen Bereichen, aber doch in dem oder in dem Bereich. Deswegen sucht man sich manchmal auch verschiedene Mentoren. Der bringt mich beruflich weiter, der hier in meiner Ehe und der als geistlich, in meinem geistlichen Leben. Das ist okay. Aber umgib dich nicht mit Lästerern. Umgib dich nicht mit Leuten, die negativ über andere reden. Lass das nicht zu. Du bist der, der die Erlaubnis gibt. Hast du schon gehört? Sag halt's Maul. Ich erlaub dir das. Sag halt's Maul. Lächel dabei, sei liebevoll, aber sag, was du möchtest. Mach den Mund zu, sie höflichere Ausdrucksweise. Ich will das nicht hören, was du mir gerade jetzt erzählen willst. Es sei denn, es ist was Positives, dann darfst du reden. Ah nee, eigentlich nicht. Okay, dann tschüss. Wie, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Ich sagte, jemand, der damit zu tun hatte, massiv zu tun hatte, und das ist mein dritter und letzter Punkt, Demut, erinnert euch, Demut. Steckt Mut drin, nicht umsonst. Mose wird in der Bibel bezeichnet als der demütigste Mensch, der je gelebt hat. Obwohl er der Leiter von 2-3 Millionen Menschen war. So, lasst uns kurz in ein paar seiner Lebenskrisen sehen, um zu lernen, wie demütige Menschen handeln sollten. Im 4. Mose, da findet das alles statt, was ich jetzt hier anspreche, lesen wir, wie ab Kapitel 11, Vers 1, das Volk Israel in Murren und Ungehorsam verfiel. Sie waren gerade erst durch Gott übernatürlich aus einer jahrhundertwährenden Sklaverei befreit worden. Ein Meer teilte sich, wisst ihr? Die gingen da durch. Der Engel des Herrn führte sie vorne, hinten war nachher die Säule und wisst ihr, die Wolke, das Feuerwolke, es war alles da, die hatten das alles gesehen. Aber dann, so nach 1-2 Wochen, fingen die an zu meckern. Sie wollten Fleisch. Müssten alles Männer gewesen sein, oder? So, wenn der Grill irgendwo angeht, dann werde ich auch nervös. Die wollten Fleisch. Moses, hier ist kein Fleisch. Gott hat ja mit Manna immerhin eine super Versorgung geschaffen, aber naja, immer nur Gemüse, wisst ihr? Immer nur. Es sind doch keine Veganer hier. Gott hatte das geplant für eine kurze Zeit. Der Weg von nach dem Meer zum gelobten Land war nur ein paar Tage. Es war eine kurze Reise eigentlich, kilometermäßig. Es war kein großes Ding. Das war der Deal. Gott wollte sie eigentlich hineinführen. Aber es kam dann leider anders. Also sie wollten Fleisch, erste Krise. Wir haben kein Fleisch, komm, Mose, was machst du hier? Du bist der Chef, come on, mach mal. Du hast doch Kontakt zu dem da oben, mach mal, dass Fleisch rankommt. Und Mose war auch sehr gestresst, er hatte die ganze Gerichtsbarkeit unter sich. Er musste alle Dinge entscheiden, immer wenn irgendjemand einen Nachbarschaftsstreit hatte oder eine Kuh irgendwo anders gefunden wurde, er musste richten. Ne? Und Gott hat seine Lösung gemacht, sagt, weißt du was, ich mache einen Deal mit euch. Mose, du sollst das nicht alles allein machen, keiner kann das alleine. Ich gebe dir 70 Leute aus deinen Stämmen, so leitende Leute, und auf die lege ich denselben Geist, den du hast. Die sollen jetzt bitte kommen, gib denen Nachrichten, hat die eine E-Mail rausgeschickt, dann kamen die alle zum Zelt der Begegnung oder vor das Zelt der Begegnung. Und das ist das zweite Mal, wo wir sehen, Israel war nicht so gehorsam, wie es hätte sein sollen, weil zwei kamen nicht. Die kamen nicht. Die haben sich auch nicht abgemeldet, die kamen einfach nicht. Vielleicht hatten sie gerade eine Pokerrunde am Laufen oder selbst gerade irgendeine Schlachtung oder irgendwas. Die kamen nicht. Das sagt die Bibel einfach so, die kamen nicht. Obwohl ihr Chef gerufen hat, der Mann Gottes, der sie da rausgeführt hat, von dem sie alles erwartet, die kamen nicht. Es wird nicht weiter ausgeschmückt, aber mir hat das zu denken gegeben. Ich dachte, Herr, guck mal, wie dämlich kann man eigentlich sein? Sie kamen nicht. Und dann das Dritte, was passierte, die Spitze von allen, Miriam und Aaron, Bruder und Schwesterchen. Die Mose natürlich super gut kannten. Ich meine, Miriam war die ihn ins Körbchen gelegt hat damals, ältere Schwester, und dann noch ältere Bruder Aaron. Die regten sich auf, weil Mose heiratete nochmal. Seine Frau war offensichtlich gestorben, er heiratete nochmal eine Frau aus einem anderen Volk. Es war nicht verboten, war alles in Ordnung, aber sie sagten, das ist nicht gut. Hier gibt es so viele schöne Frauen in unserem Volk, die dich gerne heiraten möchten, Mose. Warum jetzt eine Kuschitin oder was das war? Warum so eine? Warum eine Ausländerin? Hey, und dann sagten sie, Moment, redet Gott eben nur zu dir? Redet Gott nicht auch zu uns? Ne? Wir sind deine Geschwister, wir sind auch Leiter. Hey, wir haben vielleicht mehr Ahnung als du, Mose. Vielleicht sollten wir besser. Die Geschichte war ja klar. Gott hat sich dessen angenommen. Und dann hat er einen Satz gesagt, nachdem er Miriam mit Aussatz gestraft hat, musste 7 Tage raus aus dem Lager. Und wurde auch nur wieder geheilt, weil Mose für sie gebetet hat. Aber Gott sagte, sollte ich Miriam nicht ins Gesicht spucken, wie das ein guter Vater mit einer Tochter tun würde, die so handelt. Das war damals das echte Spitze von Ablehnung von einem Vater zu seiner Tochter. Und das sagt, das habe ich gemacht, ich habe ins Gesicht gespuckt. Ich habe gesagt, du bist sowas von daneben. Du, gegen jedes bessere Wissen hast du meinen Mann hier diskreditiert, beleidigt, ihm Dinge unterstellt, dich über ihn erhoben. Über den, der der Demütigste von allen ist. Nur weil er Leiter sein darf. Weil ich ihn berufen habe. Er kann nichts dafür. Tragischerweise kehrte das Volk von dieser sündigen Haltung nicht um. Was dann durch das Verhalten der 10 ungläubigen Kundschafter Kanaans, ja, weil sie Kanaan ausgekundschaftet hatten, 12 Mann hat er geschickt, 12 gute Leute, und die kamen zurück und 10 davon sagten, geht nicht. Das sind Riesen, das ist alles viel zu gefährlich, wenn wir nicht schaffen. Und 2 sagten, doch, Gott hat doch gesagt, wir sollen es schaffen. Deswegen hat er uns doch hierher gebracht, hallo. Warum hat er uns wohl durchs Meer geschickt? Warum hat der Pharao und seine Armee platt gemacht? Warum die Plagen vorneweg? Damit wir jetzt hier stehen bleiben? Hä? Das sind doch nur Riesen, oder? Das ist kein Meer, das ist keine Armee, das sind nur Riesen. Wir haben denselben Gott bei der Seite, oder? Der uns da auch durchgebracht hat. Das war, was die beiden sagten. Die beiden haben ihren Glauben bewahrt. Sie haben sich um Mose rum aufgehalten. Nicht um die Masse. Die Mehrheit hat nicht immer recht, Leute. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Ein hartes Wort für die Demokratie. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Amen. Gott hat immer recht. Amen. Ich bin dankbar. Wisst ihr, ich persönlich bin so dankbar, dass ich Leute um mich rum habe, die einen starken Glauben haben. Ich habe mich bewusst umgeben. Ich hab meine Mama hier. Eine Frau, die echt positiv ist. Die Glauben hat. Ich habe meine Frau, die Spitze von allem für mich an Ermutigung, am Positiven. Aber ich habe auch Freunde. Denke, ja, Thomas und Eva, Bob, wenn ich mit denen zusammen abhänge, das machen wir öfters, gell? Das ist immer eine Zeit, wow, ihr kommt immer raus, ja, alles ist möglich. Das sind Leute, wo alles möglich ist. Oder hier Bernd und Erika. Weißt du, Die sind so positiv. Oder mein Freund Siegfried ist gar nicht da heute, gell? Und viele andere von euch fallen unter dieses Muster. Ihr habt's verstanden, ihr seid da angekommen. Ihr lasst euch nicht runterziehen und ihr macht auch die Spielchen nicht mit, die viele Leute spielen. Auch in Gemeinden gibt es diese hässlichen Spiele. Hast du schon gehört? Dabei verliert jeder, der mitspielt. Immer. Das Ergebnis war, dass die ganze Generation bezahlte. Die Mehrheit bezahlte, was die Mehrheit entschied. Zwei Ausnahmen gab es. Ja, jetzt schon, Josua und Kaleb. Das waren die einzigen, die reinkamen in dieses Land. Gott hat nicht vergessen, 40 Jahre später, dass die beiden die richtige Entscheidung getroffen hatten. Die mussten zwar mit durch diese Wüstenzeit, aber sie kamen rein. Sie bekamen ein herrliches Erbe. Nach der Rückkehr der Kundschafter und der Weigerung des Volkes, das Land einzunehmen, nahm das Murren Israels noch weiter zu. Jetzt könnte man ja denken, also jetzt müssten sie es doch langsam kapiert haben. Alle Israeliten murrten gegen Moses und Aaron und wollten sich einen anderen Leiter wählen. Das passiert im 14. Kapitel. Im selben Kapitel, ein bisschen später, als Josua, einer von den 12, das Volk ermutigte, nehmt das Land ein, wir schaffen das, wollten ihn steinigen. Hallo, das ist euer Held. Der hat eure Schlachten geschlagen und er wird noch größere schlagen. Das wussten sie damals noch nicht. So war der Heerführer, der Nachfolger von Mose. Dann waren noch zwei Kapitel später die drei berühmten Namen. Korach, Datan und Abiram. Die machten einen Aufruhr, wie das in der Politik ja so manchmal passiert. Wir stürzen den Mose. Komm, wir müssen mal, ein Jüngerer muss daran. Come on, wir drei, wir sind einflussreiche Stammführer. Wir schaffen das, wir wiegeln das Volk auf. Haben sie auch gemacht. Oh, haben viele mitgemacht. Viel zu viele. Am Morgen nach der Vernichtung der Aufständigen durch Gott, ja, er hat echt aufgeräumt. Es gab ein paar hundert Tote, ohne dass ein Mensch da jemand anrühren musste. Da murrte die ganze Gemeinde am nächsten Morgen gegen Mose und Aaron, was nur durch die Fürbitte von Mose verhindert wurde. Denn Gott wollte ganz Israel auslöschen. Er sagte, ich vernichte das Volk. Das ist definitiv nicht das, was ich mit Jakob, mit Abraham damals schon geplant habe. Das ist nicht dass die gehen, ich sehe sie nicht mehr. Außer bei dir, Mose. Ich sehe sie nicht mehr, außer bei Kaleb und Josua. Das ist degeneriert. Das Volk ist ja nicht besser als die anderen, dessen Land sie eigentlich einnehmen sollten. Und Gott war entschlossen. Ich bringe die um jetzt. Feierabend. Wir fangen neu an. Mose, fang neu an. Ich gebe da nochmal 200 Jahre dazu. Fang nochmal neu an. Oder so. 14.000 starben. 14.700. Und Mose bat, bitte Gott, tu es nicht. Ich mag die Leute trotzdem. Die haben ein Problem, ich weiß, aber ich mag sie trotzdem. Ich bin mit denen hier rausgezogen. Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Was sagen denn die Leute? Gott ist nicht mal in der Lage, sein Volk hier hinzubringen. Und Gott hörte auf Mose. Fragt mich nicht, warum ein allwissender Gott, der alles im Vorfeld eigentlich wissen kann, warum er doch so umgestimmt werden kann. Ich kann euch das nicht erklären. Ich stehe immer nur staunend da und schaue, wie Gott auf die Gebete seiner Treuen reagiert. Nach Miriams Tod, die starb dann irgendwann eines natürlichen Todes im Alter von 100x, murrte das ganze Volk im 39. Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Die Geschichtskundigen, ihr wisst, das ist ein Jahr vor der Landnahme, bevor die Generation endlich rein darf. Ein Jahr vorher. Sie murrte. Warum? Sie kam an einen Ort, wo kein Wasser war oder nicht genügend Wasser da war. Und schon kam wieder dieselbe Frage. Mose, warum hast du uns aus Ägypten rausgebracht? Da hatten wir doch Wasser genug. Hatten die vergessen, was sie denn noch alles hatten? Sklavenaufseher, Peitschen, Mangel an allem Guten, 400 Jahre lang? Man vergisst manchmal so schnell. Kurz vor der Landeinnahme, dann noch ein bisschen später, nach dem Tod Aarons, murrte das Volk wieder wegen fehlendem Wasser und Brot und wegen Ekel, was ich verstehen kann, vor dem Manna. 39 Jahre lang dasselbe Essen. Will ich nicht kritisieren. Also Murren ist die falsche Reaktion, aber ich verstehe, dass man dann schon mal was anderes mag. Und auch dort, Gott reagierte sofort und eine Plage brach aus und Zehntausende starben. Erst als Mose dann diese Schlange schuf, also es war eine Schlangenplage, die waren auf einmal überall, wo die auch herkamen und bissen die Leute, die starben dran, Giftschlangen. Und dann machte er so eine eiserne Schlange und jeder, der drauf schaute, wurde dann wieder gesund und und heil. Nachdem dann Bileam, einige wissen, wer das ist, ein heidnischer Prophet, es von Gott verboten bekam, Israel zu verfluchen, folgten die Midianiter und Moabiter seinem Rat, den Zorn Gottes auf andere Weise auf sein Volk zu bringen. Die waren nicht dämlich. Die sagten, hey, wir haben hübsche junge Mädchen, die schicken wir ins Lager von Israel. Richtig schöne, die ohnehin für unsere Götzen immer Prostitution waren, die schicken wir da rein. Die wissen, wie man einen Mann um den Finger zirbelt. Und die kamen. Und die schafften das, was Bileam nicht durfte. Was bis dahin niemand so schaffte. Die verführten nicht nur das Volk, sondern die Leiter. Die Leiter der Stämme. Gott hat sehr starkes Gericht ausgesprochen. Die mussten gepfählt werden. Also vampirmäßig, wisst ihr. Manchmal steht da gehängt, aber eigentlich heißt das Wort gepfählt. Und wir sehen es hinterher auch, ein junger Mann pfählt dann auch einen der Leiter mit der Frau, auf dem er gerade lag, mit einem Spieß. Alles keine lustigen Sachen, alles nicht der vollkommene Wille Gottes und Gott sei Dank alter Bund. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, müsst euch auch keine Pfähle für mich aussuchen, wenn ich mal irgendwas falsch mache. Ich bin sehr dankbar, im neuen Bund zu leben. Ja, ja, wir haben Vergebung, Leute, wir haben Vergebung. Wir haben Vergebung von Gott. Sobald wir zu ihm kommen, ist er schnell und vergibt uns alle unsere Schuld. Das hatte Israel nicht. Diese Form von Vergebung war noch nicht möglich, weil Jesus noch nicht gestorben ist zu dem Zeitpunkt. Nun, auch hier gab es wieder Gericht. Gott schickte eine Plage, 24.000 Israeliten starben daraufhin. Und die Leiter wurden vom Volk gepfählt. Juhu! Worauf möchte ich aus? Ich sage euch das nicht, um euch zu entmutigen, im Gegenteil. Hier steckt ganz viel Ermutigung drin. Ich möchte euch Moses innere Haltung zeigen. Es ist generell sehr eindrucksvoll, wie Mose und Aaron meistens reagierten, wenn sie vom Volk angegriffen wurden. Die Reaktion ist ziemlich einfach nachzumachen. Das alle gesehen. Ich habe auf dem Boden gelegen, für die, die das hören. Flach auf dem Boden. Moses tat also nicht das, was wir so gerne tun. Sich zu verteidigen, sich zu rechtfertigen, sich zu erklären, ein Streitgespräch zu führen, eine Abstimmung. Beide, Mose und Aaron, warfen sich flach vor Gott auf den Boden und demütigten sich. Sie verzichteten auf all das andere, was jeder verstehen würde in diesem Moment. Sie beteten für ihre Angreifer, weil sie wussten, das, was sie taten, war Gottes Auftrag, nicht ihre Idee. Ich fühle so oft so. Manchmal verstehen Leute auch nicht, was ich tue oder was Iris tue oder was vielleicht ein Zellleiter tut. Aber weißt du, wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann tust du es einfach. Auch wenn es jemandem nicht gefällt. Wir waren noch nie in 30 Jahren Gemeinde, wo ich sagen könnte, allen gefällt immer alles, was wir tun. Es gab immer negative Leute. Es gab immer Leute, die geredet haben über Dinge, die wir privat gut finden oder die wir dienstlich entschieden haben oder was auch immer. 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 Damit leben zu lernen, ist nicht immer einfach. Und seit ich das selbst so realisiere, beneide ich keinen mehr, der berühmt ist. Was wir hier im Kleinen erleben, erleben Politiker ja in ganz anderen Dimensionen, ein bisschen zu Morddrohungen. Verstehe ich, dass Paulus sagt, betet für die. Betet für die. Hör auf rumzumeckern, bete für die. Wenn sie gewählt sind, selbst wenn du sie nicht gewählt hast, bete für sie. Der demütigste Mensch auf der Erde, Mose. Im 14, Vers 5 steht, da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. 16, Vers 4, als Mose das hörte, warf er sich auf sein Angesicht, als Korah und die beiden anderen Jungs gegen Mose rebellierten. Weiter hinten, und Korah versammelte gegen sie die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Da fielen sie, Mose und Aaron, auf ihr Angesicht. Das ist nicht die prominente Methode. Die sieht nicht cool aus, weißt du? So wie Arnold, ne? Das ist cooler, oder? Oder hier der Rocky, ne? Die Muskeln zeigen, komm her, wenn du was willst. Das haben sie nicht gemacht. Die haben sehr unpopulär gehandelt, mit Sicherheit auch damals. Die Jugend schaut schon immer auf Muskeln und Gewalt und Kraft. Aber er hat es nicht gemacht. Dann im 17, Vers 10. Sie aber fielen auf ihr Angesicht, als Gott das ganze murrende Volk auslöschen wollte. 20, Vers 6. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und das ist eine coole Sache, glaub mir das. Wenn du dich demütigst, verzichtest auf Erklärung, auf Rechtfertigung und sagst, Gott, das ist dein Problem. Du hast mir gesagt, hey, bring das in Ordnung, ich krieg's eh nicht mit. Weißt du, wenn jemand negativ ist, kannst du mit Worten ohnehin nichts mehr machen. Wenn eine negative Haltung da ist, egal was du sagst, es wird immer weiter das Ganze verschärfen. Weil die Haltung bestimmt immer die Handlung und die Gedanken, die damit einherkommen. Deine und mein Wachsen in Demut. Wie wäre es, wenn du und ich so leben würden? Ja, okay, wir würden uns manchmal einen Anzug ruinieren. Wenn wir das überall machen würden, uns auf den Boden werfen. Ich habe das dieses Beispiel zumindest in Pforzheim auch mit reingebracht, habe mich auch mal kurz auf den Boden gelegt und nach dem Gottesdienst kam eine Italienerin zu mir, eine ganz feurige. Die kam und sagt, Pastor Bernd, ja genau, das ist richtig. Und zack, warst du auf dem Boden, sagt, das mache ich auch. Hey, gut, okay, preis sei Gott. Ja, ich mag Temperament, magst du Temperament? Oh ja, Herr Deutschen, wir mögen Temperament, gell? Deswegen fahren wir so oft nach Spanien in Urlaub, die haben das, gell? Oder nach Italien. Ja, wir können auch wachsen im Temperament, so ein bisschen wenigstens. Im Fußball machen wir das ja schon, gell? Wenn Leute um uns herum schlecht reden, kritisieren oder sogar uns selbst angreifen, dann verzichten wir darauf, mit ihnen zu diskutieren und sondern uns ab, um zu beten und Gott Dankopfer zu bringen. Wie cool wäre das denn? Ja, und dann denkt er ja noch schlimmer von mir. Ich bin nicht verantwortlich, was andere über mich denken. Ich bin verantwortlich, meine Sorgen auf Gott zu werfen. Ich bin verantwortlich, vor ihm sauber zu sein, weil ich bin sein Knecht. Nicht nur sein Sohn, ich bin auch sein Knecht. Das heißt, er ist weisungsbefugt mir gegenüber in allem. Paulus sagt, wir sind Sklaven, Bundessklaven, Sklaven in diesem Bund. Auf Gedeih und Verderb, das ist, wer wir sind. Das ist nichts Schlechtes. Gottes Sklave zu sein, ist eine coole Sache. Und er ist ein guter Herr, ein sehr guter Herr. Er liebt die Seinen. Wie anders würde so mancher Ehestreit, manches üble Geschwätz in der Gemeinde, mancher Konflikt auf der Arbeit ausgehen, wenn diese Grundhaltung da wäre. Ich meine nicht, dass wir uns jetzt immer in den Dreck werfen, das würden die Leute eh nicht verstehen. Versteht ihr? Aber diese innere Haltung. Reinhard Bunke sagte mal, als er gefragt wurde, hey, die Presse schreibt so negativ über dich und sagt, du wärst ein Sektierer und würdest ja doch nur Geld und bla bla, all die üblichen Sachen, die man so hört, wenn man irgendwo erfolgreich ist im Reich Gottes. Und du reagierst nie darauf. Sagt er, ja, das ist ganz einfach. Ich sitze auf dem Mähdrescher und hole die Ernte für Gott ein. Ich habe keine Zeit, runterzugehen wegen irgendeiner Maus, die da in der Gegend rumspringt. Okay, eine sehr klare Haltung. Sehr klare Haltung, ja. Habe ich damals viel von gelernt. Ich habe viele Dinge auch seitdem nicht mehr verfolgt und lasse Dinge stehen. Wenn Leute reden wollen, reden sie sowieso. Weißt du, immer wenn wir ein neues Auto gekauft haben, haben Leute geredet. Immer. Immer. Egal wie groß oder klein das war, es war immer geredet da. Ja, guck mal, der Pastor kauft ein neues Auto. Da kostet denn nie ein neues Auto. Manche lieben gebrauchte Autos, ist doch in Ordnung. Manche lieben riesige Autos. Manche lieben kleine Autos oder Motorräder. Ja, wie cool ist das? Ja, geil. Lass dich nicht beeindrucken, wenn Leute reden. Manche reden, manche gehen. Das ist normal, das gehört zum Leben dazu. Du wirst immer Leute haben, die irgendwas nicht mögen, was du machst. Oder? Mir hat mal ein Pastor gesagt, kümmere dich um die, die dir nachfolgen. Denn die sind dir von Gott gegeben. Nicht die, die mal eine Weile da sind, dann wieder woanders, weil sie von was anderem mehr angezogen sind. Das gab es schon immer. Ja, wir gehen jetzt nach Wiesbaden, weil das der Lobpreis besser. Oder wir gehen in Gemeinde XY, weil da fällt uns, die sind kleiner, die ist familiärer. Das ist doch in Ordnung. Wenn Gott dich so führt, gehe ich dir hin, wo du hin möchtest. Ist doch wunderbar. Ich freue mich für die, die Gott mir geschenkt hat als Hirten. Ich kann ja auch nichts dafür. Er schenkt, oder? Er ruft, ich verstehe das so, jeder Mensch ist in eine Gemeinschaft berufen, wo er als lebendiger Stein auch eine wichtige Position ausfüllt. Wenn das nicht hier ist, dann solltest du auch nicht hier in die Gemeinde kommen. Dann solltest du dahin gehen, wo Gott dich hingeschickt hat. Weil das ist dann der Platz, wo du als Stein wichtig bist und wo du fehlen würdest, wenn du nicht da bist. Ihr merkt, ich habe keine Angst vor Leuten, die kommen oder gehen. Ich habe nur vor eins Angst, nämlich, dass Leute nicht da sind, wo Gott sie haben will. Weil dann ist es so eine Verschwendung von kostbaren Menschen, die dann am falschen Ort sitzen, vielleicht weil sie da den Kinderdienst besser finden oder den Lobpreis besser finden oder die Predigten mehr mögen. aber nicht da sind, wo eigentlich Gott sie hingeschickt hat und sagt, das ist der Ort, wo du dich voll einbringen sollst. Ich meine nicht halb. Ich glaube nicht an halbe Gemeindemitgliedschaft. Ich glaube, wenn du irgendwo dabei bist und Gott dich reinsetzt, dann bist du Teil der Familie. Dann hast du nicht nur mit am Tisch zu sitzen, sondern räumst du hinterher auch ab und wäschst das Geschirr und bringst den Müll raus, weißt du? Das ist Familie, oder? Gäste ist was anderes. Gäste ist cool. Gäste kannst du hier Gäste sein, solange du willst. Aber wenn du in die Familie rein willst und sagst, ich will hier richtig mit dabei sein, dann bist du voll dabei. Dann bist du Mitarbeiter. Dann bist du nicht nur jemand, der sitzt und sich füttern lässt, sondern du lernst sogar, dich selbst zu füttern. Das ist noch viel besser. Ja, du lernst unabhängig, in Anführungszeichen, zu sein von dem, dass andere dir immer alles geben müssen, damit du wachst. Sondern du wirst dahin geführt, mündig zu sein als Christ, selbst deine Bibel zu lesen, zu wissen, worauf es ankommt, seine Grundlagen zu festigen, im Glauben Schritte zu machen. Das ist cool. Demut bedeutet zu wissen, wer ich bin und zu wissen, wer ich nicht bin. Demut bedeutet, so von mir zu denken, wie Gott selbst von mir denkt. Und Demut beherbergt immer Dankbarkeit. Demut führt auch immer zu größerer Gunst und Gnade. Petrus schreibt, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle aber sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade oder Gunst. Und Demut jagt den Teufel in die Flucht. Er hasst es, wenn du demütig bist. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Manche nehmen diesen Vers aus dem Zusammenhang und sagen, ja, widersteht dem Teufel. Ja, wie denn? Indem du dich Gott unterwirfst. Das ist das Bild von Mose auf dem Boden. Gott, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Punkt. Nicht Fragezeichen. Ich bin dabei, Gott, wenn du mich für irgendwas brauchst, ich bin hier. Ich soll die Toiletten reinigen. Ich reinige die Toiletten. Gerne, ich werde es machen, wie wenn du gleich Platz nimmst drauf. Ich soll die Hemden meines Mannes bügeln. Ich liebe das. Ich will es so bügeln, als wenn es deine Hemden wären. Oh, ich soll meiner Frau Geld für Kleidung geben. Herr, ich werde dir das Geld geben, was immer geht, damit sie wirklich wunderschön aussieht.
Amen.
Amen. Aha, ihr seid noch da. Und ich glaube mir, wenn das passiert, dann flieht der Teufel, weil du den anderen höher achtest als dich selbst. Die Bibel sagt, komm dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist kein einseitiges Spiel. Es wird immer auf Gegenseitigkeit laufen. Wenn du jemanden ehrst, wenn der normal gestrickt ist, wird es nicht lang dauern und du wirst auch geehrt. Das ist einfach normal. Und das ist dieses, wenn die Spirale vom Negativen sich rumdreht und auf einmal wird es immer besser. Du redest nicht mehr negativ, du redest positiv. Und du hast positivere Gedanken als vorher. Leute, die positiver sind als du, umgeben dich auf einmal. Und noch mehr positive Gedanken. Und du machst Dinge, die du nie getan hättest, weil du immer Angst hattest, dass andere negativ reden oder denken. Und du traust dich und du kommst in Wohlstand, du kommst in Erfolg rein, auch für das Reich Gottes. Du bewegst richtig was für ihn. Das ist das Ergebnis, das natürliche Ergebnis, wenn immer du in Demut wächst. Ich fasse es zusammen. Wir haben über unsere Antwort auf die Frage von Jesus gesprochen, die wichtigste aller Fragen, wer will. Diese wichtigste Antwort unseres Lebens ist nicht alleine mit Worten zu geben, sondern aus der richtigen Haltung heraus. Und wie sieht man eine Haltung? An der Handlung. Du siehst eine Haltung eines Menschen an den Worten, die er macht, an den Dingen, die er tut, an den Entscheidungen, die er trifft. Wenn ich dir den ganzen Tag zugucke, kenne ich deine Haltung über einige Bereiche. Ich weiß, wie du über Kindererziehung denkst, ich weiß, wie du über die Ehe denkst, zumindest einiges davon. Weil durch Beobachtung siehst du, wie jemand zu was steht. Glauben, Dankbarkeit und Demut sind hier Schlüsselelemente für die Nachfolge Jesu. Diese drei Dinge helfen mir, klarer und enger und näher an Jesus zu sein als je zuvor. Bitte lasst uns zusammen kurz aufstehen. Ich möchte zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist sehr einfach. Wenn ich von diesem Jesus spreche, wird vielleicht jemand hier sein, wird sagen, also für mich ist Jesus eine religiöse Figur. Ich habe bisher nicht wirklich so tief an ihn geglaubt. Und ich habe noch nie mein Leben ihm bewusst gegeben und ihn gebeten, dass er meine Sünden vergibt. Weil das ist der Start für das Leben als Christ. Egal, in welche Kirche du normalerweise gehst. Vielleicht sehen wir uns hier nie wieder, aber diesen Start möchte ich gerne unterstützen. Und wenn hier jemand ist, der das noch nicht gemacht hat und sagt, jetzt möchte ich aber eigentlich, ich möchte nicht hier rausgehen, wie ich reingekommen bin, ich möchte Jesus mitnehmen, wo immer mein Lebensweg mich hinführt. Und ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen. Herr, vergib mir meine Sünden und ich will dir nachfolgen. Wer ist hier und sagt, das bin ich heute. Das ist meine Entscheidung heute, gerade jetzt. Bitte, wenn du das bist, zeig es mir kurz. Schäm dich nicht. Jesus hat sich auch nicht geschämt, für uns ins Kreuz zu gehen. Braucht jemand diese Erlösung hier? Dankeschön, ich sehe die Hand. Dankeschön. Geht in euch. Ist noch jemand da? Ich möchte niemanden hier rausschicken, der Jesus nicht mitnimmt hier raus. Darf ich Sie beide nach vorne bitten? Ich würde gerne einfach hier jetzt mit Ihnen beten. Genau, vorne ist ein Gang, da können Sie durchgehen. Weil bei allen Entscheidungen, die wir treffen können, ist das mit Abstand die wichtigste in unserem Leben. Ich sag mal hallo. Hallo. Wenn Sie können, würde ich gerne hinknien. Ist das in Ordnung? Geht das gesundheitlich? Sonst können Sie einfach stehen bleiben.
Letzte Woche habe ich auf der Hauptstraße gelegen.
Okay, bleiben Sie einfach stehen. Wir knien uns hin, Sie bleiben stehen. Gott sieht Ihr inneres Knien, okay? Das ist, worum es geht. Und wir beten einfach ein kurzes Gebet. Ich spreche die Zeilen vor und sprechen Sie dir einfach nach. Wichtig ist, dass Sie es von Ihrem Herzen aus tun, weil es dann Ihr Gebet ist, okay? Bleiben Sie ruhig stehen, um Gottes Willen. Nee, ist alles in Ordnung. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
So bringe ich dir jetzt alle meine Lebensschuld.
Bring ich dir jetzt alle meine Lebensschuld.
Bitte vergib mir.
Und mach mich neu.
Ich entscheide mich heute.
Ich will dir, Jesus, nachfolgen.
Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Das war's. Das war die wichtigste Entscheidung eures Lebens. Sage ich mal herzlichen Glückwunsch. Das war wundervoll. Ich möchte Sie gerne den beiden hier kurz anvertrauen. Die haben noch eine Kleinigkeit.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.